Ich begrüße Sie ganz herzlich im Deutschen Uhrenmuseum zu unserem regelmäßig stattfindenden Termin zum Aufziehen der astronomischen Kunstuhr. Heute ist das ein bisschen anders, denn heute ziehen wir die Uhr tatsächlich nicht auf. Das hat damit zu tun, dass wir vor einiger Zeit die Uhr revidiert hatten und bei der Revision, bei den Arbeiten, beim Arzt würde man möglicherweise sagen, bei der Anamnese der Uhr haben wir festgestellt, dass unsere alte Dame die eine oder andere Alterserscheinung hat. Also ein paar Gelenke sind da sozusagen, wenn wir es in die Humanmedizin umschreiben würden, möglicherweise angegriffen. Da braucht die alte Dame ein paar Zuwendungen und das wollen wir ihr gerne zukommen lassen. Bei der Revision, die da eben stattgefunden hat, haben wir eine Arbeit geleistet, die wir in besonderer Intensität durchführen konnten, die so in dieser Intensität noch nie gemacht worden ist. Jedes Team, was hier mit der Revision beschäftigt gewesen ist, betraut gewesen ist, hat nach besten Möglichkeiten dokumentiert. Also es sind schriftliche Aufzeichnungen da, es sind Fotos gemacht worden, Schwarz-Weiß-Fotos natürlich, Zeichnungen, Skizzen sind gemacht worden. Und als es dann soweit war, dass man auch Farbfotos machte, sind natürlich diese entstanden, es sind Markierungen an der Uhr vorgenommen worden. Und wir hatten dann eben, nachdem unsere Vorgänger tatsächlich den ersten Film machen konnten von einem Funktionsablauf, ein Zeitrafferfilm beispielsweise, des ewigen Kalenders, der in dieser Uhr eingebaut ist, hatten wir die Möglichkeit, mit großartiger Unterstützung unseres Stifters, der Marke Glashütte Original, diese Uhr komplett zu vermessen. Vermessen klingt immer so ein bisschen falsch. Wir haben nichts falsch gemacht mit dem Vermessen. Wir haben uns nicht vermessen, sondern jedes Bauteil ist dort gemessen worden, also vermessen sozusagen. Und es ist tatsächlich eine komplette Zeichnung dieser Uhr erstellt worden. Das hat es so in dieser Weise nicht gegeben, möglicherweise. Wir wissen das nicht, aber wir gehen davon aus, so wie die Uhr entstanden ist, nämlich als das Lebenswerk des Hermann Goertz, dass Hermann Goertz hier keinen kompletten Zeichnungssatz erstellt hat, sondern hat Stück für Stück gewisse Systeme, gewisse Baugruppen dieser Uhr nacheinander entstehen lassen. Und dafür gab es keine Zeichnung. So ist es aber heute. Wir haben die gesamte Zeichnung vorliegen. Wir haben auch tatsächlich aus diesen Zeichnungen, aus diesen ganzen Informationen, haben wir die Möglichkeit gehabt, ein 3D-Modell, ein grafisches 3D-Modell zu erstellen. Stellen Sie sich einfach vor, nur alleine das Oberwerk, das ist das, was hinter dem roten Zifferblatt zu finden ist. Alleine für dieses Oberwerk sind etwa 5 Millionen Messpunkte gesetzt worden. Dazu kommt dieses eher noch aufwendigere und kompliziertere Unterwerk noch dazu. Und da ist genauso nochmal gemessen worden. Aber da oben sind es 5 Millionen Messpunkte. Daraus ist dieses Gebilde sozusagen in 3D nachgebildet worden. Leider kann man es nicht animieren. Aber ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es so sehr viele Gäste sind, die ich heute hier vor mir habe. Das freut mich natürlich außerordentlich, aber wir müssen dann ein bisschen vorsichtig sein, dass da nichts beschädigt wird. Also ich kann Ihnen dann schon Ausblick zeigen in das, was jetzt die Uhr erwarten wird. Das Lebenswerk von Hermann Goertz steht vor uns. Er hat über 33 Jahre mit der Uhr zugebracht, hat daran gearbeitet. Daran kann man im Grunde genommen seinen Lebenslauf aufsplitten und dann eben seine Vita beschreiben mit der Flucht aus Russland im Zusammenhang mit der Oktoberrevolution, die er für sich eben als negativ ansah. Er ist deutscher Abstammung und kommt dann eben mit 56 Jahren hier nach Glashütte. Mit dem Oberwerk, genau das, was ich berichtete, wo wir diese 5 Millionen Messpunkte schon haben. Hier in Glashütte ist dann das Unterwerk entstanden. Er hat ganz offenbar, alleine durch sein Alter, er schreibt sich hier in die Schule mit 56 Jahren bereits ein, also ist schon ein älterer Herr, weltgewandt, der ist in Paris unterwegs gewesen, ist in Südrussland unterwegs gewesen, stammt aus Montauer Weide in Westpreußen. Also der ist schon ziemlich rumgekommen und ist ganz offensichtlich ein ausgemachter Fachmann im Bereich der Uhrmacherei. Der knüpft beste Kontakte zur Lehrerschaft, ist in der Schülerschaft sehr willkommen und wird da herzlich empfangen. Und beispielsweise kann man das belegen daran, dass er von den Mitschülern Papa Goertz genannt worden ist, tatsächlich. Also ein ganz liebevoller Begriff. Und er kommt in guten Kontakt mit der Lehrerschaft, das sagte ich. Vor allem sind das da in dem Zusammenhang unser Alfred Hellwig, der besondere Uhrmachermeister hier an der Schule, der Erfinder des fliegenden Tourbillons beispielsweise. Oder dann eben ist es auch unser Direktor zu dieser Zeit, der Dr. Giebel. Dr. Giebel scheint die Rechnungen ausgeführt zu haben, die notwendig gewesen sind, um dieses astronomische Werk hier im unteren Teil zu bestimmen, die Funktionsabläufe zu bestimmen, sie sachlich zusammenzusetzen. Helwig ist derjenige, der technisch und praktisch mit unterstützt. Und in den Jahren entsteht dieses Werk und die Fertigstellung dieser gesamten Uhr wird datiert auf den 17. Oktober 1925. Dieses Jubiläum werden wir natürlich nächstes Jahr begehen. Bis zu dem Zeitpunkt wird die Uhr definitiv wieder zu sehen sein. Also davon können Sie ausgehen. Sie sind aber gerne eingeladen, uns im nächsten Jahr erneut zu besuchen, um einfach unser Festjahr zum 100. Jubiläum der astronomischen Kunstuhr mit uns zu begehen. Es wird eine Sonderausstellung geben. Es wird natürlich auch den Geburtstag, wenn man das so nennen möchte, geben, den wir dann in besonderer Weise begehen. Also seien Sie gerne eingeladen dazu. Zu der technischen Ausführung der Uhr. Es ist eine Kunstuhr. Kunstuhr, wir beschäftigen uns jetzt selber gerade sehr intensiv damit. Was ist denn eigentlich eine Kunstuhr? Die kann natürlich eine ganze Menge technische Raffinesse bieten, die dazu geeignet ist, eine gewisse Prognose der Zukunft zu erbringen. Also sie schaut so gewissermaßen in die Zukunft. Heißt, es ist eine Weltmaschine. Sie erklärt uns gewissermaßen die Welt. Hier ein kleiner Ausschnitt von dem man natürlich, was man in der Welt alles erklären könnte. Aber diesen Drang, diese Phase der Aufklärung, die dann eben im Endeffekt zu Ende geht, Anfang des 20. Jahrhunderts, man meint, die Welt genau erklären zu können, bringt eben eine ganze Anzahl von Uhrmachern und Künstlern dazu, astronomische Uhren zu bauen mit entsprechenden Anzeigen. Hier ist uns eben als Lebenswerk hinterlassen worden, dieser ewige Kalender. Hier ist uns hinterlassen worden diese Anzeige von Mondlauf und Mondalter, als auch diese Anzeigen des im Sonnenblatt, wo wir feststellen können über diese Anzeige dieser kräftigen Zeiger links und rechts vom feinen Sonnenzeiger, wann die Sonne in Glashütte aufgeht und wann die Sonne wieder untergeht. Beispielsweise haben wir hier unten auch noch das dritte Blatt im astronomischen Werk. Da haben wir den Sternenhimmel über Glashütte, den wir da beobachten können. Die Sternzeichen, die wir dort sehen, können wir tatsächlich heute Nacht, bei wolkenlosem Himmel wohlgemerkt, können wir dann sehen, was über Glashütte zu entdecken wäre, wenn die Sonne da ist. Wenn die Wolken den Himmel verhängen in der Nacht, können wir uns doch durchaus verlassen. Und das ist so eine Sache von Zukunftsvoraussage. Was haben wir denn hier zu erwarten? Welche Sternzeichen haben wir da? Diese Anzeige im Sternenzifferblatt ist es ja auch, die so einen gewissen astrologischen, so einen pseudowissenschaftlichen Hintergrund hat oder ein Interesse bedient. Es ist durchaus interessant, wenn heute ein Kind geboren werden würde. Für die eine oder andere Person ist das interessant, für dieses Kind ein Horoskop zu erstellen. Und dafür sollten Sie wissen, in welchem Haus hat denn die Sonne gestanden? In welchem Sternzeichen hat sie gestanden? Das sind so eine Angaben, die hier an der Uhr mit dargestellt werden können. Aber zurück zum ewigen Kalender. Ewiger Kalender bedeutet, dass wir einerseits die unregelmäßigen Monatslängen bedacht haben sollten. Also wenn der Monat meinethalb nur 30 Tage hat, muss der Kalender dann auf den ersten umspringen des Folgemonats. Wenn der Monat 28 Tage hat, ist es notwendig, dann vom 28. Februar, in dem Falle natürlich, umzuschalten auf den 1. März. Das muss der ewige Kalender zum einen können. Und wirklich ewig wird es damit, dass er dann diese Besonderheit aller 4 Jahre berücksichtigen kann. Es heißt sozusagen, dass im Schaltjahr, in jedem 4. Jahr, 3 Gemeinjahre gibt es und dann eben das entsprechende Schaltjahr dazu, dass dann die Berücksichtigung stattfindet, dass der 29. Februar existiert und dann wird erst vom 29. Februar auf den 1. März umgeschaltet. Das ist die Funktion des ewigen Kalenders. Noch dazu ist bei diesem Kalender dann angegeben, in welchem Jahrhundert und Jahrtausend wir leben und natürlich das Allgemeinjahr wird angezeigt. Hier in dem Falle steht diesmal natürlich eine 24. Wir werden, weil wir die Uhr heute eben anhalten werden, sehr wahrscheinlich, also ganz sicher, nicht feststellen können, wie dann von der 24 auf die 25 umgeschaltet wird. Das werden wir nicht beobachten können. Aber diese Anzeige, die wir hier drin haben, die hat ja auch so einen gewissen Ewigkeitscharakter. Wir sehen ja immer bloß so ein kleines Stück der Ewigkeit. Wer können wir da nicht sehen? Unser Leben ist begrenzt, die Haltbarkeit von Substanz von Sachen ist begrenzt. Selbst Radioaktivität baut sich nach einer gewissen Zeit ab, nur sind die Zeitläufe unterschiedlich lang. Hier hat unser Hermann Goertz aber schon mal für diese Uhr einen Zeitraum vorgehalten, ja, als das, was, wie lange die Uhr wenigstens halten sollte. Diese Uhr ist vorprogrammiert bis ins Jahr 2899. Danach ist es einfach nur notwendig, diese Jahrtausendscheibe, die hier drüben auf der linken Seite ist, zu ersetzen. Und dann ging es wieder um die 1000 Jahre, dass man diese Uhr weiterlaufen lassen könnte. Wir werden mal sehen. Wir können uns das gerne mal schon im Terminkalender vormerken. Treffen wir uns gerne mal wieder, wie es dann ist. Also schauen wir mal. Der ewige Kalender, den wir hier in unserer Uhr haben, kann eine wichtige Sache nicht berücksichtigen. Das ist ein Mangel der allgemeinen ewigen Kalender, die so in den Taschen- und Armbanduhren gebräuchlich ist. Das kann sie leider eben nicht, aber das heißt nichts anderes, als dass an einem Tag im Jahr 2100 findet das statt. Auch das können wir uns gerne schon mal in den Terminkalender eintragen. Ich mutmaße, dass ich das nicht mehr machen werde. Gehe ich fest davon aus und die allermeisten von Ihnen werde ich dann auch mit Sicherheit hier nicht mehr sehen. Aber an dem Tag muss dann einfach der Zeiger des Datums umgesetzt werden, weil dann eine Ausnahme der Ausnahme stattfindet. Nämlich in den Jahren, wo das Jahr durch 400 teilbar ist, findet der ewige Kalender den Mangel gar nicht. Heißt, im Jahr 2000, das letzte Mal passiert, wäre rein theoretisch eine Ausnahme gewesen. Rein theoretisch müsste es ein Schaltjahr gewesen sein, ist aber das Jahr durch 400 teilbar, findet das Schaltjahr nicht statt. Also es schaltet vom 28. auf den 29. In den Jahren, die alleine nur durch 100 teilbar sind, ist es dann beim nächsten Mal 2100 eben tatsächlich so, dass ein Schaltjahr eingefügt wird. Dann haben wir den 29. und das kann diese Uhr leider nicht berücksichtigen. Ja, vielen Dank. Sie bestätigt, was ich bespreche. Nehmen Sie es immer schön wahr. So oft wird sie jetzt nicht mehr schlagen, bis wir die Uhr anhalten. Denn im Grunde genommen bin ich mit den technischen Ausführungen fast fertig. Wie gesagt, wir haben hier unten nochmal eine Anzeige von Mondlauf und Mondalter. Die Anzeige bedeutet, wir können hier taggenau feststellen, wie lange es her ist seit dem letzten Neumond. Wir können feststellen, wie viel oder was uns eigentlich der Mond als Zeitangabe geben würde. Das ist diese Stundenangabe, die hier außen rumläuft. Wir haben in dieser Kombination auch, dass hier oben im Firmament in dem blau gehaltenen Bereich des Zifferblattes eine Mondkugel zu sehen ist, die 1956 erst eingebaut worden ist, also immerhin 12 Jahre, nachdem Hermann Goertz bereits verstorben war. Sie merken schon, an der Uhr ist permanent und immer ein bisschen was gearbeitet worden. Diese Kugel zeigt uns eben tatsächlich an, im Gegensatz zu dem, was Hermann Goertz noch gebaut hatte in dieser Uhr, wie die Himmelserscheinung wirklich wahrzunehmen ist. Wir sehen auf den Taschen- und Armbanduhren häufig so einen geschweiften Ausschnitt, wo eine Mondscheibe dahinter langläuft und wir können durchaus erkennen, der Mond nimmt zu oder der Mond nimmt ab. Das ist durchaus erkennbar, aber die wirkliche Himmelserscheinung, wie der Mond eben mehr oder weniger elliptisch zum Beispiel am Himmel zu sehen ist, das konnte man früher nicht wahrnehmen. Das war sein ausgesprochener Wunsch. Das hat er hier oben verwirklichen lassen. Hier drüben, das hat man schon gesprochen, die kräftigen Zeiger zeigen an, wie lange Sonnenschein in Glashütte zu verzeichnen ist für den heutigen Tag. Und der Stundenzeiger streift einfach über diesen Bereich, einerseits im Hellen und dann im Dunklen, in der unteren Seite. Das Sternenzifferblatt hatten wir schon besprochen, dass da eben die Sternzeichen und die Sternbilder zu sehen sind, die über Glashütte in der Nacht zu finden sind. Und wir haben hier noch einen wesentlichen Zeiger, der vergleichsweise schwer zu erkennen ist. Ein sehr kräftiger, blauer Zeiger. Der zeigt uns an, wie spät es nach Sternzeit ist. Sternzeit ist so eine Sache. Sie stellen sich vor, dass der Himmelshorizont waagerecht liegt. Dazu liegt die Ekliptik, also die Laufbahn der Erde, geneigt. Wir haben die Erde auf die Ekliptik geneigt und wir haben unsere Umlaufbahn um die Sonne, die die Erde beschreibt. Wenn wir Himmelsbeobachtungen machen, stellen wir ja fest, dass das Himmelsfirmament, die Sterne, anders laufen als das, was wir als 24-Stunden-Tag empfinden. Die Sterne bewegen sich augenscheinlich 3 Minuten 56 schneller als unsere bürgerliche Zeit. Und wenn wir einen Zeiger haben, der uns die Sternzeit anzeigt, können wir das möglich machen, dass wir Sternbilder bzw. auch Sterne, nach denen wir bei Nacht navigieren könnten, dass die immer an derselben Stelle des Himmels wiederzufinden sind. Das macht die Sache viel einfacher. Es ist möglich, eben über die Kenntnis der Differenz und Sternzeit eben auch bürgerliche Zeit wieder zu erzeugen. Das ist eine Möglichkeit mit diesem Zeiger hier unten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich denke mal, jetzt habe ich einen Schlüssel sogar hier schon, sehen Sie. Jetzt war ich leicht überrascht. Ich brauche heute tatsächlich nur diesen Schlüssel für das Uhrengehäuse. Den Schlüssel für das Aufziehen der Uhr brauche ich heute nicht, kann ich gerade zur Seite legen. Hermann Goertz hat die Gewichte, mit der die Uhr angetrieben wird, hat er tatsächlich verschwinden lassen hinter diesen Paneelen einerseits oder hinter diesen Friesen. Und er hat gemeint, das schöne Pendel mit seiner Kompensationseinrichtung, also das sogenannte Rostkompensationspendel, das sollte bitte schön alleine sichtbar sein in diesem Gehäuse, weil Sie werden verstehen, ich zeige Ihnen gerne auch diese Gewichte, dass die vergleichsweise wenig ästhetisch aussehen. Das sind schwere Klötzer, die hier drin in der Uhr zu finden sind. Jetzt müssen wir zusehen, dass sie in der richtigen Höhe noch hängt, dass Sie überhaupt was sehen. Doch, hier sehen Sie es. Hier haben wir das Gewicht für das Schlagwerk, was üblicherweise während des Aufziehens dann nach oben wandert in diesem Schacht, während man eben den Schlüssel hier im Schlüsselloch hat und entsprechend dreht. Dann würde das Gewicht angehoben werden. Ebenso findet das statt für das Gehwerk. Das Schlagwerk wird angetrieben durch ein Gewicht, was immerhin um 20 Kilo wiegt. 20 Kilogramm hängen hier dran. Das Gewicht für das Gehwerk wiegt nur 12,5 Kilo, also aber immerhin noch ziemlich heftig. Und das werden wir aber heute nicht betreiben. Die Gewichte hängen in einer wunderbaren Höhe, dass wir heute Abend, wenn das Uhrwerk tatsächlich aus dem Gehäuse herausgenommen wird, das machen wir eben nicht in dem Zusammenhang, wenn Gäste im Haus sind, da muss man ungestört sein. Aber wir können die Gewichte wenigstens gut greifen, also sie hängen in einer wunderbaren Höhe. So, jetzt ist es soweit. Ich werde mit einem Papier einfach dieses Pendel anhalten. Ich kann nicht versprechen, dass wir zur selben Zeit die Uhr wieder in Betrieb nehmen. Mutmaßlich wird es dann so sein, dass wieder ein Termin sein wird um 11 Uhr mittags. Und genau 11 Uhr mittags werden wir die Uhr dann tatsächlich einstellen und dann wiederum anschwingen. Ich kann Ihnen, wie gesagt, noch nicht sagen, wann das stattfinden wird. 2-3 Monate wird die Revision definitiv brauchen. So. Und jetzt mache ich nur zum Schutz des Zifferblattes diese Tür nochmal zu und kann Ihnen etwas zeigen, was bis heute die allerwenigsten Gäste gesehen haben. Und ich kann Ihnen eben tatsächlich benennen, dass wir in der letzten Zeit, seit die Uhr wieder hier steht, seitdem der erste Teil der Revision abgeschlossen worden ist, ist man verhältnismäßig fleißig gewesen, hat Möglichkeiten gefunden, eben gegen diese Verschleißerscheinungen sozusagen ein Mittel zu finden. Wir haben uns entschlossen, das Gehwerk und das Schlagwerk, die Räder davon, die Triebe davon zu ersetzen, um die historische Substanz vor weiterem Verschleiß zu schützen. Und das sieht folgendermaßen aus, dass wir hier tatsächlich, und ich wage mir es doch mal, das noch abzunehmen, dass wir tatsächlich ein Probegestell, was tatsächlich notwendig ist, um den Funktionsablauf, um das gute Miteinanderarbeiten dieser Räder und Triebe zu demonstrieren, haben wir hier reingebaut in so ein Probegestell, dass dann diese Bauteile, die hier zu sehen sind, die werden künftig in der Uhr ihren Dienst tun. Der große Wunsch ist natürlich, wir haben festgestellt, die Uhr ist inzwischen 100 Jahre alt. Es ist natürlich ein Test. Wir werden bestätigt werden, wenn dann in 100 Jahren unsere Teile ebenso noch Dienst tun. Wir haben 2 Sätze hergestellt von diesen Teilen. Vielleicht kommen wir da tatsächlich mit dem ersten Satz 100 Jahre hin und der zweite kann in 100 Jahren später eingebaut werden. Wir werden mal sehen, wir wollen es nicht übertreiben. Es wäre eine schöne Bestätigung, wenn es tatsächlich so aufgehen würde. Also würde mich sehr freuen. Also diese Teile werden künftig in der Uhr Dienst tun. Die historische Substanz, die historischen Teile werden anstelle dieser Teile dann hier in diesem Werkgestell verwahrt. Ein schöner Wunsch ist es natürlich auch, wir werden sehen, ob die Möglichkeit dazu besteht, die historische Substanz dann eben mit der Uhr hier zu präsentieren. Jedenfalls wird das in der Sonderausstellung, die zu erwarten ist, wird tatsächlich dann auch die historische Substanz in diesem Gestell zu sehen sein. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin gerne da weiterhin, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie weitere Informationen zur Uhr möchten oder zu den Arbeiten, die jetzt folgen, sehr gerne fragen Sie mich. Ich versuche, Antworten zu finden. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit im ersten Moment.